Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Deeney!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und ihr seht es, also zumindest die, die uns hier im Podcast zusehen, wir haben ein einmaliges Aufnahmesetup heute für euch dabei. Und zwar befinden wir uns bei Robin Held in der Wohnung, hier wo alles angefangen hat, 2020. Und mit dem Tisch da hinten, das lief alles nicht so gut. Deswegen haben wir uns jetzt einfach mal aufs Sofa verschlagen hier. Also heute wahrscheinlich die bequemste Aufnahmeposition in diesen 5 Jahren. Die speziellste auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir befinden uns hier in den Heiligen Hallen, wo wir damals das ganze Zeug hier gegründet haben. Ne?
Da, wo alles angefangen hat. Heute ist erstmal so richtig Podcast-Feeling hier mit auf der Couch. Ja. Ist schon für uns Premiere. Und das ja auch gebührend, weil wir haben einen großen Anlass. Wir machen die Folge, die, kann ich sagen, mir immer am meisten Spaß macht, die vor der Saison, die Saisonprognose. Wir werden tippen. Platz 1 bis 8, die Absteiger. Wir geben unsere Tipps ab, genauso wie die letzten Jahre. Am Ende der Saison gucken wir dann in unserem altbewährten System, wer denn eigentlich hier mehr Ahnung hat. Spoiler, die letzten 2 Jahre bin ich untergegangen.
War das so, ne?
Ja, schon. Und danach, nicht nur die Predictions haben wir, sondern auch Spieler-Awards. Also wir geben uns Prognose ab, wer wird Torschützenkönig, wer wird der beste Youngster. All diese Sachen kommen dann im Anschluss. Aber Spannungsbogen, heute fangen wir unten an.
Genau, aber wir haben uns überlegt, wie fangen wir jetzt eben an, um das spannend zu machen, aber auch irgendwie, um das gut dramaturgisch aufzubauen. Und wir dachten, immer oben anfangen, das nimmt halt direkt den größten Spannungseffekt weg, nämlich wer wird Meister, und darum geht's ja am Ende. Und ich glaube, da wir dieses Jahr das vielleicht spannendste Meisterrennen der letzten 10 Jahre haben könnten, haben wir uns überlegt, dass wir das eben ans Ende stellen. Wir wollen auch ganz kurz eben starten. Wie gesagt, das ist heute für uns die krasseste Folge wahrscheinlich der nächsten Wochen erstmal. Wir wollten uns sehr bedanken für den Support auf die letzten beiden Transferfolgen. Die sind nämlich sehr, sehr gut angekommen, haben wir gemerkt bei euch. Deswegen natürlich einfach so weitermachen würden wir sagen. Also schaut uns, wenn ihr das denn wollt, auf Spotify und auf YouTube zu. Alle Infos dazu gibt's auch in der Folgenbeschreibung. Über PayPal könnt ihr uns auch in der kommenden Saison finanziell supporten, unsere Arbeit hier wertschätzen, mit Fragen an uns herantreten, die wir dann für euch hier im Podcast beantworten. Ihr könnt also quasi zu unseren Supportern werden, im besten Sinne des Wortes. Ansonsten natürlich Instagram und TikTok ist auch in der kommenden Saison wieder am Start. Die Links dafür gibt's ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Und ja, du hast es eigentlich gesagt, ne? Das alte Bewertungssystem werden wir auch nach der nächsten Spielzeit wieder anwenden. Also wir werden hier einen Gewinner küren heute, um dann quasi wieder den Bogen zu schließen. Das ist bei uns mittlerweile Tradition. Ich glaube, jetzt zum 6. Mal dürften wir das machen. Und ich bin super gespannt. Ich kenne deine Tipps nicht, du kennst meine Tipps nicht. Und wir haben auch wenig gefunden bislang an irgendwelchen Leuten, die das gemacht haben. Also sind wir vielleicht mal so eher die Ersten dieses Jahr, ne?
Ein bisschen gefährlich, weil natürlich Transfers noch ausstehen. Ich glaube, sogar bis zum 3., 4. Spieltag müsste das Transferfenster noch offen sein. Also viele Transfers sind noch nicht Teil unserer Prognose, aber ich würde sagen, bei den meisten Vereinen steht das Gerüst.
Ja.
Und wir wagen uns einfach mal rein. Wir fangen an, Butter bei die Fische, ganz unten. Platz 20 ist natürlich der Part, der macht nicht so viel Spaß zu tippen, weil du jetzt Vereine natürlich ein bisschen vor den Bus wirfst. Wir machen's. Und ich starte gerne rein. Okay. Ich übernehme das. Ich mache den ersten Downer. Und der geht bei mir an Burnley. Ich glaube, wird wenig Leute überraschen. Haben den Stand jetzt, 5. August, glaube ich, den geringsten Kaderwert der Premier League. Knapp über 200 Millionen Aufsteiger, dass die absteigen, ist ein bisschen Tradition geworden. Und ich glaube, Burnley sehe ich am schwächsten. Sie hatten auch einen riesen Kaderumbruch, hatten insgesamt 18 Zugänge mit Leihrückkehrern. 13 sind gegangen, also hat sich richtig viel getan, konnten einige Stammspieler nicht halten. Jetzt ganz zuletzt relativ prominent Trafford zu City gegangen, also ihren Torwart, der sehr dafür verantwortlich war, dass sie so eine gute Defensive hatten in der letzten abgelaufenen Saison. Ich glaube, es reicht nicht.
Ja, also die letzten beiden Saisons sind alle 3 Aufsteiger sofort wieder abgestiegen. Das ist ein Novum gewesen in der Premier League-Geschichte. Das gab es noch nie. Hm. Und jetzt fragen sich eben gerade viele, ob das genauso sein wird. Also gehen wieder alle 3 Aufsteiger sofort wieder runter. was natürlich gegen das Produkt Premier League sprechen würde, weil es heißt, dass einfach die Aufsteiger überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und so soll es ja eigentlich nicht sein, weil für einen spannenden Wettbewerb brauchst du eben möglichst viele Wettbewerber. Und wenn quasi die, die nachkommen, überhaupt nicht mehr auf dem Level sind, um da mitzuhalten, leidet am Ende das Produkt. Deswegen glaube ich, dass es auch für die Premier League an sich gut wäre, wenn mal dieses Muster aufgebrochen würde jetzt. Aber wir sind eben jetzt gerade dabei, das erst mal herauszufinden. Bei mir kommt Burnley am Ende auf Platz 19. Okay. Ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen. Sie haben wirklich eine tolle Defensive gehabt in der Championship. Nur 16 Gegentore in 46 Spielen da kassiert. Also ein Rekord bei dem ganzen englischen Fußball war das. Kyle Walker, der Königstransfer bei ihnen. Ansonsten eher wenig Qualität auf Premier League Niveau, meiner Ansicht nach, dazugeholt. Und deswegen ist am Ende mein Fazit, hinten könnte es ausreichen, defensiv für die Premier League, aber offensiv sind sie, glaube ich, nicht konkurrenzfähig bei mir. Deswegen gehen sie auch runter auf Platz 19 bei mir.
Fair. Bei mir wirklich ganz unten drin, aber du bist uns das noch schuldig. Bei dir sind sie nicht absolutes Kellerkind. Platz 20 bei Leon Kaminski fehlt.
Das ist bei mir nämlich Leeds United. Die haben ebenfalls natürlich diesen Aufstieg erst jetzt geschafft. Wären also bei mir der zweite Aufsteiger, der sofort wieder runtergeht. Insgesamt haben sie einen ganz klaren Fokus gelegt auf ihre Physis. Letzte Saison haben sie 40% ihrer Gegentore aus Standards kassiert, Elfmeter ausgeschlossen. Also eine extrem schwache Bilanz da aus Standardsituationen. Und das wollten sie eben durch Physis, durch Körpergröße auch häufig wettmachen. Aber ja, insgesamt reicht die Qualität auch hier für mich absolut nicht aus. Und für mich ist auch der Trainer eine große Unsicherheit. Mhm. Daniel Farke, bekannt aus Gladbacher Zeiten, hat in Leeds den Aufstieg wiedermals geschafft, hat da dementsprechend auch viele Kreditoren mittlerweile, würde ich sagen. Aber insgesamt in der Premier League hat er es für mich damals mit Norwich auch nicht nachweisen können. Und Daniel Farke ist für mich jemand, wo ein Fragezeichen dahinter steht. Ich bin gespannt, ob er es einlösen kann. Ich habe da meine Zweifel noch.
Er ist schon bitter. Also du steigst wieder auf von der Championship in die Premier League. Daniel Farke spielt eine herausragende Saison mit Leeds. Ich meine, auch die 100-Punkte-Marke geknackt. Ja. Und dann gibt es Trainerdiskussionen beim Aufstieg. Das ist schon bitter. Also da gab es sofort Unruhe. Man hat schon wohl auch intern hinterfragt, ob er das Zeug dazu hat. Bei Norwich hat es eben nicht funktioniert, so gar nicht. Ja. Hat es da nicht geschafft, irgendwie seinen Spielstil so zu adaptieren, dass sie erfolgreich sind. Deswegen auch für mich großes Fragezeichen. Ich mag ihn und offensichtlich ist er auch ein guter Trainer. Also die Championship ist super umkämpft und da so hoch zu gehen, auch so überzeugend. Chapeau, aber Fragezeichen gibt es. Und trotzdem sind sie bei mir Platz 19 und damit tauschen wir nur die beiden Plätze 20 und 19. Burnley und Leeds sehen wir beide als die schwächsten Teams der Liga.
Jetzt bin ich gespannt, wer dein dritter Absteiger ist. Ich habe meine beiden jetzt genannt. Bei mir ist 20. also letzter Leeds. 19. ist Burnley. Das ist eine andere Reihenfolge, aber wer geht bei dir schlussendlich auch runter? Machst du die drei Aufsteiger wieder voll?
Nach zwei klatschenden Niederlagen im Tippspiel.
Ja.
Gehe ich dir nur mal sicher.
Oh nein,
Ich mach's. Bei mir ist Sunderland 18. Also der beste der drei Aufsteiger geht bei mir auch runter. Haben für mich mit Abstand das coolste Transferfenster aller Aufsteiger. Deswegen bin ich hier am zuversichtlichsten, du offensichtlich auch. Ich höre raus, vielleicht hast du sie nicht mal in dem Abstiegs drin. Aber Xhaka, Diarra, Lefebvre, drei Spieler fürs Zentrum geholt, die richtig gut sind. Die haben Qualität. Dass sie einen Xhaka holen, ich habe das nicht geglaubt. Das war wieder so eine Transfermeldung. Habe ich 2-3 Mal gegengelesen. War bei dieser Invincible-Bundesliga-Saison von Leverkusen Captain. Der war richtig gut, der ist stark, der hat auch letzte Saison noch gut gespielt. Und dass der zum Aufsteiger geht in die Premier League, ist für mich ein riesen Ausrufezeichen. Diarra haben sie sogar noch das Doppelte bezahlt an monetären Ablösen. Da läuft einfach Qualität rum. Sie haben noch Adingra bekommen. Kaderwert auch mit 238 Millionen höher als bei Burnley. Sind sie trotzdem noch unter Leeds? Also ist schon ein bisschen Stretch, sie überhaupt auf Platz 18 zu stellen. Ich habe es getan.
Bei mir ist es nicht so. Sunderland wirklich für mich eine besondere Mannschaft, weil sie einen anderen Angang haben. Sie hatten den größten Nachholbedarf an Transfers nach dem Aufstieg, weil sie auch viele Spieler wieder verloren hatten, Leihspieler und so weiter. Und die hatten einfach jetzt nicht dieses fertige Gerüst, plus halt die Abgänge von Bellingham zum Beispiel, eine absolute Stütze gewesen. Den mussten sie ersetzen. Das ist halt bei anderen Mannschaften nicht unbedingt der Fall. Ich finde, sie haben dieses Vakuum perfekt gefüllt. Mhm. Also Granit Xhaka, der Mann war vor 2 Jahren einer der besten Bundesligaspieler wahrscheinlich. Klar, er ist jetzt nicht mehr 24, aber ein herausragender Leader, bei Arsenal schon Premier League Erfahrung gesammelt, auch wenn es damals nicht so erfolgreich war. Ich glaube, ein Xhaka gibt dir immer noch wahnsinnig viel als Premier League Aufsteiger. Ich glaube, er hat unglaublich viel Bock, wieder auf der Insel zu spielen, das nochmal gegen Ende seiner Karriere anzugreifen. Und insgesamt einfach Regie Lebris, der Trainer, hat das überragend gemacht. Er war eigentlich sehr unbekannt in England, hat sie aber in die Premier League wieder geführt, aus eher so unteren Championship-Plätzen. Und das wirklich mit so einem großen Traditionsverein zu schaffen, ohne jetzt die absurden Scheich-Millionen im Rücken zu haben aus der Championship, das ist schon echt eine starke Leistung gewesen. Deswegen, mein Herz sagt mir, tipp sie nicht runter, und ich mache es auch nicht, weil für mich sollte Sunderland da nicht runtergehen. Und ja, ich habe mal anderen Tipp gewagt, und zwar glaube ich, dass Brentford absteigen wird.
Ja.
Der Verein, der mittlerweile eigentlich fest etabliert ist. Für mich könnte es dieses Jahr so sein, dass die drei Aufsteiger einen härteren Fight liefern. Und das würde dann wiederum andere Mannschaften da unten ganz tief mit reinziehen. Und ich sehe da auch Mannschaften wie zum Beispiel die Wolves als gefährdet, die sich jetzt nicht so krass verstärken und die Abgänge zu verzeichnen haben, die schmerzlich sein könnten. Aber für mich ist gerade Brentford der bedrohteste Verein, da unten rein zu geraten, wenn ein Aufsteiger das gut machen sollte. Kurze Gründe: Thomas Frank, Trainer, ist weg nach Tottenham. Brian Mbeumo, der mit Abstand beste Spieler, ist weg. Norgaard, der Kapitän, ist weg. Mark Flecken, der Torwart, ist weg. Wissa, der Stürmer, will auch noch weg, unbedingt nach Newcastle. Deswegen, alle wollen weg oder sind schon weg. Der Trainer ist weg, der Captain ist weg, der Goalgetter ist weg. Dann haben sie für mich jetzt einen Trainer mit Keith Andrews. Der war noch nie vorher überhaupt Cheftrainer. Der hatte nicht einen Cheftrainerposten inne. Das gesamte Gerüst ist eigentlich weg. Die Qualität, die sie geholt haben, Milambo und Kayode, die brauchen einfach Zeit, um sich anzupassen. Die haben noch nie Premier League vorher gespielt, die sind extrem jung. Jordan Henderson ist nun mal nicht mehr 28 auch, der ist mittlerweile 35. Er soll die neue Leadership bringen, aber wie oft kann er das noch machen? Kelleher als Torwart, ich bin nie der riesige Fan gewesen. Ich glaube jetzt nicht, dass Kelleher jetzt die 20 Punkte rettet alleine. Deswegen ist es für mich einfach gerade viel zu viel, was sie da abgegeben haben an Spielern, an Trainern. Und ich sehe einfach das Risiko sehr groß, dass sie absteigen und sind mein dritter Absteiger auf Platz 18.
Kann ich nachvollziehen, leider. Ich hoffe nicht, dass sie runtergehen, genauso wenig wie bei Sunderland. Ich glaube, beide sind Premier League Clubs, die es auch verdient haben.
Ja.
Aber auch bei mir, Wolves und Brentford sind so in meinem erweiterten Kreis gewesen, wo ich drüber nachgedacht habe. Warum ich mich bei Brentford dagegen entschieden habe, ich vertraue einfach in deren Management. Ich glaube, die machen so gute Arbeit. Sie haben auch chronisch überperformt. Ja, man kann das jetzt an Einzelspielern festmachen, am Trainer. Aber vielleicht ist das Gerüst auch einfach gut drumherum. Die sind im Scouting clever, wie die ihre Mannschaft zusammenstellen, wonach sie Transfers auswählen. Das waren alles Treffer. Die sind einfach richtig gut in der Vereinsführung. Und ich glaube, das setzt sich durch. Also in der oberen Riege sind die Leute ja geblieben. Dass du jetzt auch einen Trainer intern nachbesetzt, das ist ungewöhnlich. Ich habe da an sich meistens Bauchschmerzen, aber wenn du aus einem funktionierenden System Leute hochbringst, die auch mitbekommen haben, wie gearbeitet wurde, warum nicht? Also ich habe mich einfach schwer getan, diesen Verein, der so gut arbeitet, jetzt plötzlich runterzuschicken, eben unter Aufsteigern, die einfach ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Ich find's spannend und riskant. Also ich glaube, Brentford kann da doch Zehnter werden, ne? Wenn sich das einfach findet.
Ich glaube, dass vor allem die ersten 5 Spieltage entscheidend sind. Ich habe da sehr spannende auch Texte zugelesen. Ich glaube, aus den Mannschaften, die aus den ersten 5 Spieltagen mindestens 8 Punkte geholt haben, sind nur sehr wenige abgestiegen die letzten 10 Jahre. Und jetzt ist halt die Frage, was brauchst du, um einen möglichst guten Start schon hinzulegen vielleicht? Und da hilft einfach Premier League-Erfahrung oder eine gewisse Eingespieltheit. Und im Zweifel sind dann aufsteigende Mannschaften eingespielter, wenn die zusammenbleiben, als zum Beispiel in Brentford, wo alle Leistungsträger eigentlich weg sind, plus ein neuer Trainer da ist. Deswegen wäre das vielleicht auch noch so ein Fakt, wo ich sagen würde, du verkackst quasi den Einstieg und hast schon direkt ein richtiges Polster auf dem Rücken. Ne? Aber das soweit erstmal zu den Absteigern. Also meine Absteiger lauten jetzt insgesamt Brentford, Burnley und Leeds in der Reihenfolge. Deine sind?
Bei mir ist es Burnley, Leeds und dann Sunderland.
Perfekt, also das so für die Chronik. Okay, das zu den Absteigern, und wir gehen jetzt im schnellen Tempo immer weiter nach oben im Tableau. Wir landen am Ende dann beim englischen Meister, unserer Ansicht nach. Und wir starten aber jetzt bei der Top 8 und da eben beim 8. Platz der ja wahrscheinlich für das europäische Geschäft in Form von Conference League qualifiziert. Und ich würde sagen, du startest da einmal mit deinem Platz 8.
Gerne. Ist bei mir eine Liebes-Hass-Beziehung. Ich nehme einen großen Club mit rein. Vielleicht okay. Eine der größeren Überraschungen. Ich habe United auf der 8. Ich glaube, sie packen es. Top 8. Haben Europa League verloren. Amorim ist bisher krachend gescheitert. Es läuft alles verkehrt.
Boah.
Und trotzdem glaube ich, dass sie es hinkriegen. Ich habe tatsächlich mir ein, zwei Testspiele angeguckt.
Wie hinkriegen? Das ist für dich ein Erfolg, Platz 8 jetzt.
Ich glaube, wenn du nach einer Saison, wo du fast absteigst, Achter wirst und dich stabilisierst, ist das ein Erfolg. Willst du
das nicht unterschreiben? Das ist ein krasser Misserfolg.
Letztes Jahr war ein krasser Misserfolg. Für mich, wenn sie jetzt Achter werden, müssen sie sagen, alles feine und nächstes Jahr gehen wir den nächsten Schritt. Wir haben uns stabilisiert. Wir sind in der oberen Hälfte. Ich glaube, man muss realistisch bleiben.
Mit der Mannschaft? Ja. Kunja 70 Millionen, Bemo 75 Millionen.
Sie spielen ohne Stürmer, haben jetzt 3 Zehner im Kader. Bruno Fernandes, der eigentlich auch Anspruch hat auf diese Position. Der Kader ist nicht ausgeglichen. Ich sehe das nicht. Du spielst mit einem defensiven Mittelfeldspieler in der gesamten Formation, weil Bruno Fernandes immer in die Doppel-6 zurückgeht. Das heißt, Ugarte oder Casemiro sind verantwortlich für die gesamte Defensivstruktur. Ich sehe nicht, dass die Favorit sind für mehr. Du hast sie höher?
Keine europäische Belastung. Ja. Amorim kennt die Mannschaft, hat jetzt eine ganze Vorbereitung. Ja. In den Testspielen sahen sie auch ganz gut aus, wie ich fand, in einzelnen Szenen. Keine europäische Belastung, ich sag's nochmal. Die haben nur 38 Premier League-Spiele plus halt ein paar Pokalspiele. Ja. Die ganzen anderen Mannschaften, denen die da oben competen, die haben alle Donnerstag, Mittwoch Wettbewerbe. Die müssen reisen nach Europa. Die müssen überhaupt nichts machen. Und sagst du, Platz 8 ist ein Erfolg für diese hunderte Millionen Mannschaft?
Ich glaube, 8 ist realistisch und man wird am Ende sagen, dass das eine Saison auch der wir aufbauen können. Ja?
Nie im Leben. Okay. Also mit Platz 8 der Amorim weg, meiner Ansicht nach.
Kommt drauf an, wie sie spielen.
Nee, ich glaube, da wäre sowieso so oder so weg für mich, Platz 8. Leute, schreibt es in die Kommentare. Da haben wir direkt die erste Frage an euch. Habe ich jetzt so nicht kommen gesehen, dass wir das so früh direkt rausbringen müssen, den Joker. Ihr müsst quasi einmal hier schlichten und richten. United Platz 8, wäre das ein Erfolg? Wäre das nicht ein krasser Misserfolg? Für mich eher ein krasser Misserfolg.
Ganz, okay. ganz krass. Ich bin super gespannt, wann sie bei dir kommen.
Auf jeden Fall, ja. Ich verrate mal nichts.
Fair. Dann starte doch mal. Wer ist denn deine Nummer 8?
Nottingham Forest ist für mich Platz 8. Mhm. Ich habe ein bisschen gestruggelt, wo ich sie reinnehme, ob ich sie überhaupt in die Top 8 reinnehme. Ja. Also Leute, natürlich auch ein paar kleine Updates müssen wir euch quasi im Verlauf der Folge geben, auch um das immer aktuell wie möglich zu halten. Morgan Gibbs-White hat seinen Vertrag verlängert bei Nottingham Forest. Ich gebe nochmal durch, offiziell. Morgan Gibbs-White verlängert bei Nottingham Forest. Der Junge, der war schon mit anderthalb Beinen bei Tottenham, als sie nämlich eine Ausstiegsklausel ziehen wollten. Marinakis, wir haben es ja letzte Folge schon erklärt, hat den Riegel vorgeschoben und meine Verlängerung eingetütet. Es gibt ein bizarres Video, in dem Gibbs-White seine Verlängerung am Spielfeldrand erklärt und Marinakis, der Besitzer, steht neben ihm und hört quasi zu, was er jetzt sagt. Und ein so bizarres Video, wo jemand seine Treue bekundet, habe ich noch nie gesehen.
Auch inhaltlich
spannend. Was ist das für eine Personalie?
Vor allem auch alle zwei Sätze wurde Marinakis gedankt. Also das war wirklich eine Dankesrede. Sah super, super komisch aus. Aber mit den ganzen skurrilen Aspekte beiseite, sportlich, ist das ein Sechser im Lotto für Nottingham. Dass sie den Mann halten können, der offensiv alle Stricke in der Hand hat. Wichtig.
Nationalspieler, englischer Nationalspieler. Nur Elanga ist weg, Richtung Newcastle. Ansonsten haben sie alle Leistungsträger gehalten. Aus der Defensive finde ich da einige Leute sehr spannend. Haben sie alle gehalten. Mhm. Gibbs-White verlängert, Chris Wood gehalten. Die Achse ist da. Sie haben Stand jetzt die Doppelbelastung aus Europa League und Premier League, weil ja Crystal Palace das Urteil verloren hat. Jetzt musste ja Palace quasi runter in die Conference League. Dadurch ist dann Nottingham Forest aufgestiegen aus England in die Euro League. Das also für sie als Belastung. Sie haben Ndoye geholt für 40 Millionen aus Bologna für die Offensive. Da nochmal vielleicht so ein kleiner Elanga-Ersatz oder auch einfach so ein bisschen mehr Tiefe, auch fürs europäische Geschäft. Sie haben ein Transfer-Plus, Stand heute von 45 Millionen Euro und könnten nochmal nachlegen, was es angeht. Deswegen würde ich sagen, Stand jetzt sind sie schon ganz gut aufgestellt. Plus sie könnten noch nachlegen. Für mich Platz 8 sollte drin sein.
Ich habe sie nicht in der Top 8. Sie haben massiv überperformt letztes Jahr. Chris Wood ist wieder eine Saison älter, der hat seine Expected Goals, ich weiß nicht wie, outscored, also deutlich mehr Tore gemacht, als zu erwarten war. Bei denen lief einfach alles zusammen und ich glaube nicht, dass du das so oft replizieren kannst, weil dafür die Qualität nicht hoch genug ist.
Okay, fair. United, dein Platz 8, meiner ist Nottingham. Wir gehen zu Platz 7.
Sehr gerne. Und da habe ich deinen Verein, die Villains. Ich habe sie reingequetscht, weil Euphorie gibt es nicht. Ihr habt keine Transfers, es tut sich nichts.
Ja.
In Villa ist Stille. Aber bisher die Leistungsträger auch noch an Bord. Sowohl Emi Martinez als auch Ollie Watkins, durchaus Abgangskandidaten, hat man immer wieder in der Gerüchteküche gelesen. Stand jetzt, beide noch da. Es gibt weiter leise Gerüchte. Stand jetzt noch nichts Konkretes, aber da könnte noch was passieren. Für mich ist einfach das Argument, Team zusammengehalten, mit Emery einen der besten Trainer dieser Liga. Ich sehe nicht, wo der Einbruch herkommen soll. Ich glaube, sie werden konstant punkten. Sie werden nicht für Riesenfurore sorgen, aber ich glaube, sie werden ihre Punkte sammeln und damit bei mir auf dem 7. Platz landen.
Ich muss direkt einsteigen und sagen, dass ich sie überhaupt nicht getippt habe.
Okay.
Sie kommen bei mir in den Top 8 nicht mehr vor, leider. Für mich treten sie einfach gerade extrem auf der Stelle. Und das ist in dem Umfeld, wo sie sich bewegen, Rückschritt. Weil ich sehe einfach, wie alle da vorne ja besser werden, wie die sich verstärken, wie sie strategisch handeln und ja einfach aktiv sind. Und Villa ist das Gegenteil davon. Sie hatten wohl große Probleme mit dem PSA, also mit den Finanzregulatorien innerhalb der Premier League. Sie mussten ihr Frauenteam, ihre Frauenmannschaft verkaufen, haben das Chelsea quasi nachgemacht, so ein buchhalterischer Trick, um da jetzt um diese Deadlines rumzukommen, was Einnahmen und Ausgaben und so weiter angeht. Und sie müssen auch massiv nach UEFA-Regeln ihre Gehaltsstruktur reduzieren. Sie müssen da massiv Prozente einsparen. Sie haben weiterhin die Euroleague-Belastung nächstes Jahr. Sie haben die Premier League-Belastung, die Cup-Wettbewerbe, haben eine sehr gute erste Elf. Dahinter kommt für mich überhaupt nichts mehr, weil jetzt auch Rashford und Asensio, die beiden Leihspieler, gegangen sind. Und solange sie nichts machen auf dem Transfermarkt, ist für mich einfach eine mittelmäßige Saison, wo sie mit Glück vielleicht noch irgendwie in diese Top 7, Top 8 reinkommen. Aber Stand jetzt sehe ich da im Moment eher Stillstand.
Ja, hartes Urteil. Ich glaube einfach, dass sich dann die Qualität auszahlt. Und diesen Stillstand würde ich nicht unbedingt als Rückschritt werten, weil Villa für mich auch noch in der Position ist, wo du durch ein, zwei schlechte Transfersommer auch gut rutschen kannst. Also deine guten Spieler zu halten, würde ich hier einfach mal als Gewinn auch abstempeln.
Stand jetzt, glaube ich, sind wir beide nicht so sehr euphorisch, dass sie noch auf Platz 7 getippt. Aber mal schauen, was da noch passiert. Mein 7. Platz ist Tottenham.
Okay.
Also den amtierenden Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer mit neuem Trainer, mit einigen neuen Gesichtern. Thomas Frank ist da jetzt also für mich ein sehr starker Ange Postecoglou-Nachfolger. Auf jeden Fall ein viel besserer, soliderer Kommunikator, der da nicht so viele Flanken einfach aufmachen wird.
Leider.
Genau, für uns leider. Ich denke, deutlich ruhigeres Vereinsumfeld in den kommenden Saisons. Haben mit Kudus, Tell gute Neuverstärkungen geholt. Plus jetzt eben noch ein Joao Palhinha, ausgeliehen von Bayern München, mit Kaufoption für ungefähr 25 Millionen, glaube ich, dann im nächsten Sommer.
Richtig.
Also ein sehr starker Transfer, jemand, den Bayern über Jahre gejagt hat, weil er jetzt nicht zum Zug kam, aber in der Premier League das wirklich top nachgewiesen hat bei Fulham, dass er jemand sein kann, der im Mittelfeld stabilisiert, der Ruhe reinbringt. So jemanden haben sie für mich gebraucht. Das sieht auf einmal sehr gut aus, im Mittelfeld mit Palhinha, Bentancur, Madison, Kudus und so weiter. Das ist schon ziemlich ansehnlich. Gibbs White wäre nochmal die Königstransfer gewesen. Hatten sie Pech gehabt, wäre nochmal stark gewesen. Mit Son, Heung-min Son, geht natürlich jetzt ein ganz, ganz großer Leader für sie. Nach, ich glaube, 10 Jahren jetzt geht ja in die USA, glaube ich. Auf jeden Fall ein schmerzlicher Abgang für sie, aber er hat ja auch schon nachgelassen, fand ich die letzten Monate und Jahre. Solanke, darauf kommt es für mich an, ob er abliefert. Sie brauchen einfach seine Torgefahr konstant. Er ist jemand, der konstant treffen kann, wenn er das tut. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für sie. Sie haben die Doppelbelastung mit Premier League und Champions League. Der Kader wirkt dafür für mich noch nicht insgesamt gerüstet. Da müssen sie nochmal für mich ran, auch in die Tiefe investieren. Wenn sie das nochmal nachschieben sollten, ist da für mich auch Potenzial für mehr drin, weil die erste Elf, wie gesagt, sehr gut wirkt. Und das Potenzial für mich geht auch in Richtung Top 5. Wenn sie wirklich eine richtig gute Saison erwischen und Thomas Frank das gut macht, könnten sie auch weiter oben für mich angreifen.
Ich kaufe die Tottenham-Aktie. Bei mir sind sie noch einen Platz höher. Ich habe sie auf 6, deswegen passt ganz
gut.
Ich schiebe die einfach nochmal ein nach vorne, aus genannten Gründen. Ich glaube, Thomas Frank ist ein Top-Trainer, den da reinzuholen, um sich neu aufzustellen. Sie haben die Champions-League-Millionen, können da vielleicht durch die Doppelbelastung ein bisschen was lassen, aber natürlich auch Kraft rausziehen. Wenn du da die großen Spieler hast, das kann dir auch viel geben als Verein, für gegebenenfalls Transfers jetzt nochmal viel Anziehungskraft liefern. Ich glaube dran. Also ich habe auch das Testspiel gesehen gegen Arsenal, was sie 1-0 gewonnen haben. Ja, Arsenal war an sich besser, spielbestimmt, aber das war ein solides, gut geführtes Tottenham. Ja, jetzt schwere Madison-Verletzung, war wohl auch im Zuge des Son-Abschieds noch zwei bescheidene Nachrichten.
Ja.
Aber ich glaube, dass auch Son loszuwerden nach 10 Jahren auch ein guter Zeitpunkt war. Ich meine, das ist überhaupt nicht despektierlich, ist eine zumindest mal Tottenham-Legende, vielleicht sogar in der Premier League, was teilweise abgegangen ist mit Kane und Son.
Legende, Leute.
Das war ja so stark. Auf die letzten 10 Jahre gesehen.
Ja,
ich finde, er war super, mit super großem Impact. Deswegen ein weinendes Auge, aber ich glaube, es ist fürs Team gar nicht so verkehrt, sich da ein bisschen auch in der Teamstruktur neu aufzustellen. Ich glaube dann. Ich kaufe die Aktie, bei mir sind sie 6.
Und was anderes auch zu Son, was man häufig gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube, was Son den für Revenues gebracht hat aus Asien, ist unfassbar.
Waren jetzt auch dort in der Vorbereitung?
Ja, also ich glaube, was Tottenham in Asien für Supporter hat, das kann man sich gar nicht in Europa vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich einer der größten Vereine durch Heung-min Son.
Ja.
Durch ein riesiger Markt, was Trikotverkäufe angeht, Einnahmen, Sponsoring und so weiter. Ich glaube, das kann für die schmerzlich werden. Aber er ist natürlich auch ein großer Verdiener gewesen und hat jetzt nicht mehr die Top-Leistungen gebracht einfach.
Komm, lass uns weitermachen.
Okay.
Wir müssen einen Meter machen.
Ja.
Platz 6 bei dir, das bist du uns noch schuldig. Du hast Tottenham nur auf der 7.
Genau, ich habe nämlich Tottenham auf der 7 und auf Platz 6 habe ich Manchester United. Also deinen Platz 8 habe ich immer in die Europa League getippt. Natürlich ähnliche Probleme sehe ich wie du. Für mich ist Mbeumo ein Top-Transfer. Ich habe jetzt die Testspiele von ihnen da schon mit reinbezogen. Ich finde, das sieht einfach super aus. Also ein Mbeumo auf rechts mit einem Fernandes, der die Bälle spielt. Dann noch ein Cunha vielleicht. Ein Dorgu, der die linke Schiene bearbeitet. Ein Amad, der die rechte Schiene bearbeitet.
Wer spielt im Sturm?
Das ist für mich schon ziemlich gut. Im Sturm, da jagen sie ja im Moment gerade einen Herrn Šeško aus Leipzig.
Ja.
Da ist der aktuelle Stand, dass Newcastle und Man United fast das gleiche geboten haben. Newcastle ungefähr, ich glaube, 90 Millionen und Man United ungefähr 85 Millionen. Šeško hat wohl zu beiden Vereinen Stand jetzt Ja gesagt. Und es kommt dann also darauf an, was Leipzig am Ende will. Aber wenn sie noch einen Šeško holen sollten, könnten sie dann so langsam einen Sturm aufbieten. Fernandes, Šeško, Mbeumo, Cunha. Das liest sich schon, finde ich, sehr gut. Für mich ist die große Achillesferse ihre Defensive, wo viel zu wenig Fokus drauf gelegt wird.
Ja.
Ende letzte Saison war dann Harry Maguire auf einmal wieder Stammspieler. Also die sind halt nur ein paar unglückliche Verkettungen entfernt von Harry Maguire, der da Stamm spielt in der Innenverteidigung. Das geht halt nicht. Deswegen keine neuen IVs, keine neuen Außenverteidiger. Garnacho, Sancho, Højlund und Zirkzee, alle nicht losbekommen. Die musst du für mich irgendwie loswerden. Das Mittelfeld, das du auch angesprochen hast, ist zweikampfschwach. Deswegen, ich sehe die Schwächen. Mit Šeško vielleicht noch, muss ich sagen, wirkt das schon offensiv vor allem ziemlich, ziemlich gut. Amorim, wenn er das hinbekommt, ist viel möglich. Aber das Potenzial für eine negative Strecke ist auch sehr groß. Ne?
Für mich ist das eben keine sinnige Kaderzusammenstellung. Ich kaufe das einfach noch nicht. Ich mag Cunha, ich mag Mbeumo, ich mag Bruno Fernandes. Top-Spieler. Sicherlich auch hier und da zu viel bezahlt, keine Frage.
Ja.
Aber an sich haben die Riesenqualität. Für mich ist aber das Spielerprofil dreimal super ähnlich. Ich glaube, die stehen sich ein bisschen auf den Füßen und du musst eben schon mit Amad auf der rechten Schiene spielen, damit du irgendwo mal Tempo und Tiefe herholst.
Also Nemo?
Ja, aber wenn du vorne mit Højlund spielst, das fühlt sich für mich nicht ausgeglichen an.
Das geht eben nicht.
Ja, aber das ist keine runde Offensive, die dir verschiedene Qualitäten gibt. Das ist sehr auf dieses Kombinationsspiel, Fernschüsse, individuelle Qualität, mal einen auf den Bierdeckel austanzen. Ich sehe noch nicht, dass das für Platz 6 reicht. Gerade wenn wir über Verletzungen sprechen, wenn wir über die Defensive reden. Du sagst, sie sind ein, zwei Verletzungen von Maguire weg. Ich sehe da eher wieder Johnny Evans rumlaufen. Also, wir haben da wirklich wilde Sachen gesehen.
Unana, der Keeper, ne?
Verletzt aktuell.
Ja. Und das heißt, soll verkauft werden, will aber nicht
verkauft
werden. Ja.
Deswegen auch irgendwie Martinez vielleicht noch. Irgendwann ein Thema, wer weiß, aber es ist einfach so viel Unruhe. So hoch bin ich nicht eingestiegen. Letztes Jahr war, glaube ich, United so ziemlich der Grund, warum ich hier verloren habe, weil ich sie zu hoch hatte. Vielleicht bist du diesmal da reingelaufen. Ich bin gespannt.
Es kann sein, aber ich denke jetzt einfach mittlerweile kein europäisches Geschäft. Du kannst dich nur immer auf Samstag, Sonntag konzentrieren.
Ja.
Das muss irgendwann mal funktionieren. Also mein Platz 6 an United, deiner als Tottenham.
Den sechsthöchsten Wert haben sie auch in der Liga. Kaderwerte. Ich finde es immer ganz interessant, das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
Er geht immer nach den Kaderwerten, Leute.
Ja. Du. Bei mir sind sie nicht Sechster, aber ist auch egal.
Ach so, okay.
Aber ich finde, um das reinzuwerfen, sie haben auch die Qualität und die Spieler und die Marktwerte, um da zu landen. Und jetzt schiele ich doch mal ganz frech in deine Prognose rein. Wir haben bei Platz 5 eine Überschneidung.
Ja.
Wir haben beide.
Das müsste die erste sein heute, ne?
Richtig. Ja. Den offensichtlichen aber noch über. Für mich sind sie knapp hinter den Top 4, die ich, sprechen wir gleich noch drüber, alle nochmal einen deutlichen Schritt über dem Rest sehe. Für mich aber best of the rest. Newcastle, ich sehe es bei dir auch, haben dieses Transferfenster richtig auf die Mütze bekommen.
Ja.
Alles, was schieflaufen kann.
Das war nix. Das war nix.
Und es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter. Sie haben wirklich viele Spieler nicht bekommen. Jetzt Isak, der trainiert wo gerade? Real Sociedad. Der trainiert einfach individuell in Spanien bei seinem ehemaligen Club,
ja,
weil er einen Transfer erzwingen möchte. Da läuft einfach so viel vor die Wand. Und trotzdem glaube ich, dass sie Fünfter werden und vor den anderen Clubs landen, weil ich Aktien kaufe von Eddie Howe und dem Mittelfeld. Dieses Joel Linton, Tonali-Mittelfeld, egal wen du da aufstellst, die sind alle so gut.
Gumarisch.
Bruno Gumarisch. Die drei, die sind physisch so stark. Ich sehe die einfach nicht tiefer finishen als Fünfter.
Also ich glaube, hier haben wir auch inhaltlich eine große Überschneidung. Ich sehe die Top 4, zu denen wir dann gleich kommen, gesetzt.
Ja,
und dahinter ist für mich eine große Lücke. Keine kleine Lücke, dahinter ist eine große Lücke für mich zum Rest. Und vom Rest ist Newcastle aber für mich the best. Kann man so einfach ausdrücken.
Ja.
Wenn Ishak geht, fällt für mich ein ganzes Kartenhaus bei ihnen zusammen.
Mhm.
Das ist mehr als nur ein Stürmer. Ishak ist mehr. Der Mann passt perfekt zu Eddie Howes Spielidee. Er ist wuchtig, er ist schnell, aber trotzdem abschlussstark. Du kannst ihn mit Flanken bedienen. Er passt super in ihre physische große Mannschaft einfach rein. Und wenn er geht, ich habe Berichte gehört aus England, wonach auch die Stimmung im Camp sehr schlecht sein soll, weil andere erfahrene Führungsspieler einfach angepisst sein sollen. Manche auf Isak, manche aber auch auf Howe und auf das Management, weil sie wiederum Isak verstehen können. Und manche wollen unbedingt, dass er bleibt und haben ihn auch versucht zu überzeugen. Wenn Ishak einen Verein so massiv verlassen will, dann wird das immer auch für negative Konsequenzen innerhalb des Camps sorgen. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Longstaff ist weg, noch als guter Backup. Ramsdale soll jetzt Pope herausfordern. Was ist das für ein 2021-Transfer? Also ist für mich vollkommen hinter der Zeit geblieben. Aaron Ramsdale hat für mich gezeigt, dass er kein Premier League-Torwart einfach ist. Ist überall abgestiegen, wo er war, gefühlt. Und das ist es einfach überhaupt nicht. Hohe Leihgebühr noch für ihn. Gibbs White nicht bekommen, Ikitike nicht bekommen. Es wirkt einfach alles falsch, alles wirkt schlecht. Und PSA ist einfach auch ein massiver Bremser bei ihnen, weil sie haben das Geld. Die Saudis wollen das Geld loswerden bei Newcastle, aber sie können es nicht, weil sie eben immer in der Balance bleiben müssen. Deswegen, das ist einfach gerade sehr viel Unzufriedenheit bei ihnen, finde ich.
Okay. Sind jetzt viele negative Punkte. Wenn Isak geht, ist Newcastle bei dir immer noch Fünfter?
Weil ich glaube, sie lassen Ishak nur gehen, wenn sie einen Ersatz holen.
Wenn ein Šeško kommt für Ishak, sind sie dann bei dir auch Fünfter?
Ja, das wäre eben dann für mich der Case, wo ich sage, wenn Šeško kommt, sind sie für mich Fünfter. Wenn Ishak geht und sie holen keinen Šeško, dann sprechen wir vielleicht immer noch was ganz anderes. Dann sprechen wir eher in Richtung Platz 7, Platz 8, weil sie haben Champions League Doppelbelastung.
Ich glaube, sie holen sogar zwei. Ich glaube, wenn du so viel Geld einnimmst durch Ishak, kannst du Šeško und vielleicht Visser holen. Wieso hört man jetzt gerade eher andere Gerüchte? Aber trotzdem, das geht ja. Das sind Spieler, die noch auf dem Markt sind. Und ich glaube, gerade wenn du dich dann in der Kaderbreite noch besser aufstellst, einen Šeško holst, der ein Riesenpotenzial hat, sicherlich nicht dir annähernd die Scorer von einem Isak liefert, aber das eben auf Perspektive vielleicht immer mal kann, sich den reinzuholen, das klingt nicht verkehrt. Mit dem Gerüst, was wir angesprochen haben, bei mir landen sie auch unabhängig vom Abgang auf Platz 5.
Gute IVs, also Botmann, Share und so weiter, das steht eigentlich alles.
Eklig gut.
Ishak könnte nochmal eine Welle bei ihnen auslösen. Ansonsten müssen wir schauen, was wird. Und jetzt kommen wir zu den Top 4. Ich denke, viele haben auf die Top 4 gewartet. Wir sind einfach auch sehr gespannt, was ihr zu all unseren Sachen hier sagt. Auf jeden Fall fleißig kommentieren. Die Kommentarspalten bei YouTube und bei Spotify sind offen. Natürlich da unbedingt auch gerne diskutieren unter euch. Was denkt ihr auch zu unseren Tipps? Habt ihr vielleicht eigene Hot Takes, die ihr teilen wollt? Gerne unten reinschreiben, weil jetzt kommen wir zu den Top 4. Nochmal Leute, ne? Wir haben alle keine Glaskugel. Und wir wissen natürlich alle, das ist ein emotionales Thema. Jetzt kommen natürlich auch immer mehr Fans rein, die dann Fans sind von den jeweiligen Mannschaften. Wir wissen es alle nicht. Wir sind gespannt. und wir gehen rein in die Top 4 und wir sind gespannt.
Okay, nochmal kurze Ergänzung. Wir haben diese 4 klar vor den anderen. Da sind wir beide einer Meinung. In meiner Welt.
Die sind alle besser.
Ich saß vor dieser Prediction und ich sage, dass die 4 Teams, die überbleiben, alle Meister werden können. Für mich, ich sehe auch eine Version, wo Arsenal 7-8 mal unentschieden spielt, weil die defensive Box stark ist, aber sie vorne noch nicht richtig den Zugriff finden, wo sie vielleicht Punkte lassen. Ich sehe eine Welt, wo Liverpool am Anfang struggelt, weil die haben irgendwie 8 neue geholt, 5-6 davon wahrscheinlich Startelf. Slot hat gezeigt, er kann ein bestehendes Team führen, kann er auch Umbruch in dem Sinne, dass du einfach viele neue Leute integrieren musst.
Trend verloren.
Natürlich haben die Riesenqualität, aber du musst Veränderung hinkriegen. Ich glaube, das kann auch Anlaufprobleme haben. Wir haben bei City gesehen, was passiert, wenn sie hinten schwächeln. Also ich sehe selbst Chelsea als realistischen Meisterschaftskandidaten, aber die Chancen sind am kleinsten, deswegen landen sie bei mir auf Platz 4. Ich muss es so erzählen, weil es für mich kein klassischer vierter Platz ist. Das ist ein vierter Platz, der nach oben schielt. Ich sehe sie auf Augenhöhe mit den anderen Teams und wenn es da einmal zusammenläuft, warum nicht? Chelsea bei mir Vierter.
Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das ganz kurz und jeder macht seinen Case und wir besprechen den Case quasi nicht, dass jetzt ich dann wiederum sage, wo sie bei mir landen. Okay, also wir sagen einfach, Chelsea wird bei dir Vierter.
Richtig.
Sag mal, mach mal kurz deinen Chelsea-Case. Sag einfach was zu ihnen. Was ist gut, was ist schlecht? Was fehlt noch?
40-Mann-Kader. Was ist das? Schlecht. Also das ist auch der Grund, ich krieg's nicht übers Herz, die höher zu tippen. Das war schon letztes Mal so. Das ist für mich in der Vereinsführung vogelwild. Sie haben jetzt wieder X-Spieler reingeholt. Ich kann bei den Transfers inhaltlich teilweise Sachen verstehen, in vielen Teilen aber auch einfach nicht. Sie sind jetzt noch an Xavi Simmons dran.
Super Spieler.
Ich bin Fan, aber wer kann mir erklären, wo der eingeplant ist? Du hast mit Cole Palmer den vielleicht besten Zehner der Liga. Wird's, aber ist egal. Du hast dann einen Top-Spieler und du holst mit Xavi Simmons einen rein, der wirklich nicht für die Außen geboren ist. Nicht mit den klassischen Außen, die bei Chelsea gebraucht werden. Und dann setzt du den bei hinter Palmer?
Kann überall spielen.
Ja, aber der ist doch nicht. Du hast drei Flügel geholt. Wohin damit? Also ich verstehe einfach manchmal die Philosophie nicht, aber du stackst einfach deinen Kader mit so viel Qualität, dass ich glaube, dass es reicht. Ich hab Aktien bei Cole Palmer. Ich glaube, der wird noch mal besser spielen als letztes Jahr. Ich bin ein Fan davon, wenn man abgegeben hat, Madueke. Ich glaube, man hat sich da nicht groß verschlechtert. Du hast viele neue geholt mit Estevao, Gittens, Spieler, die Riesenpotenzial haben. Du kannst dir sogar erlauben, dass einzelne davon floppen, weil du so viele hast. Klingt komisch, aber dasselbe ist im Sturm. Wenn ein Dilett nicht funktioniert, João Pedro spielt eine Weltklasse-Club-WM, dann hast du Jackson da noch rumlaufen. Da ist einfach so viel Tiefe drin, dass ich glaube, dass sie die Mehrfachbelastung richtig gut wegstecken können und so viel Qualität haben, dass alles drin ist. Ich sehe aber trotzdem nur auf Platz 4 ab, weil die anderen in der Spitze, glaube ich, noch besser sind.
Wäre für sie keine Verbesserung, ne? Platz 4.
Richtig.
Okay. Keine Verbesserung, meint Robin Held, über den aktuellen Club-Weltmeister. Ich habe sie nicht auf Platz 4 gesehen. Ich sehe sie nämlich weiter vorne. Deswegen musste ich quasi auswählen aus meinen restlichen verbleibenden 3, Arsenal, City und Liverpool, wen ich jetzt auf Platz 4 sehe. Und ich sehe auf Platz 4 Arsenal. Ist mir nicht hundertprozentig leicht gefallen. Ich mache mal einen kleinen Case für sie und gegen sie. Und ich finde einfach jetzt oder nie für Mikel Arteta.
Ja.
Er hat alle Wünsche erfüllt bekommen. Er hat mehr Tiefe auf den Außen mit Madueke bekommen. Jemand, der wirklich Saka und Martinelli herausfordern soll. Für viel Geld, 60, 70 Millionen bezahlt. Gyökeres für die Nummer 9, ganz klare Nummer 9, den Arteta immer haben wollte, den sie immer brauchten, haben sie geholt. Für viel Geld in der Premier League, ob er das kann, ob er das aus Portugal hin transferieren kann, wissen wir nicht. Beispiel David Nunes lehrt uns eher, portugiesische Liga kann man nicht so gut transferieren. Deswegen noch Fragezeichen hinter Gyökeres. Haben viel Geld bezahlt, auch für einen Zubimendi, auf einer Position, wo sie für mich nicht den riesigen Nachholbedarf hatten. Thomas Partey ist gegangen, ja. Aber für mich ist einfach das auch schon mittlerweile ziemlich stacked da im Mittelfeld. Aber so wie Mandy verstehe ich auch, sieht auch sehr gut aus in der Vorbereitung. Für mich jetzt aber insgesamt nicht das Geld, was ich angelegt hätte für so viel Geld auf einmal. Haben mit Norgaard auch hier jetzt jemanden geholt aus Brentford, noch jemanden. Das ist dann vielleicht eher der Party-Ersatz wahrscheinlich, so der diese Erfahrung da reinbringt.
Ja.
Jetzt nicht, dass Norgaard mir super aufgefallen wäre. Ja, ist okay. Und ja, meine Ansicht nach war einfach letzte Saison ihre große Chance, wo City ausgefallen ist, wo Liverpool so ein bisschen unsicher war, ja vorher mit Slot, wie wird das, haben sie nicht genutzt. In der Champions League sind sie spät gescheitert, sind weit gekommen, aber spät gescheitert. Für mich einfach, muss ich auch sagen, Liverpool, City und Chelsea haben für mich einen besseren Transfermarkt hingelegt als jetzt gerade. In der Summe der Spieler, die geholt wurden, in der Qualität, für mich alle drei Mannschaften mit einem besseren Transfermarkt, auch was die Abgänge, was Geld und so weiter anbetrifft. Mhm. Plus, wir haben gesehen, wie abhängig sie von ihren Leistungsträgern sind. Wenn Saka ausfällt, wenn Saliba ausfällt, das ist auch ein Kartenhaus bei ihnen häufig gewesen. Und sie haben die Champions League Belastung, Premier League, beide Pokale. Wenn die ausfallen sollten, Martin Ødegaard auch zu nennen, dann wird es ganz schnell ganz duster für sie. Und deswegen sehe ich einfach gerade noch ziemlich viele Fragezeichen bei ihnen. Zweifelsfrei, wenn das alles aufgeht, wenn die Leistungsträger fit bleiben sollten, wenn Gyökeres anfängt zu treffen direkt, sind die ein ganz klarer Titelkandidat. Das möchte ich nochmal ganz klar erwähnt wissen. Mhm. Ein ganz klarer Meisterkandidat, weil sie haben auch die Erfahrung und der Arteta weiß mittlerweile, glaube ich, was es braucht. Ansonsten kann es ungemütlich werden für den Arteta, wenn er nicht abliefert, weil er hat keine Ausreden mehr.
Das ist schon hart. Aber Vierter wäre Artetas aus? Ja. Crazy. Eigentlich Premier League Weisheit. Arsenal wird Zweiter, Palace wird Zwölfter. Das sind eigentlich so die zwei Clubs, die konstant ihre Position halten. Arsenal auf 2, jetzt schon einige Jahre in Folge. Ich habe sie nicht auf Platz 2. Bei mir werden sie Dritter. Es tut mir leid. Ich habe viel Vertrauen in Arsenal. Ich glaube, dass die erste Elf brutal gut ist. Ich glaube, die Defensive von Arsenal ist die nominell und tatsächlich beste in der Premier League.
Hinter Burnley.
Aber ansonsten sind sie ganz oben. Ich glaube, die sind so eklig zu bespielen. So eklig. Für mich mit Tsubimendi, Declan Rice, Ødegaard herausragend besetzt im Mittelfeld. Wenn du dahinter zwei starke Innenverteidiger hast, das ist so gut. Für mich, hast du vorne verpasst, auf den Flügeln richtig nachzulegen. Ja. Für mich ist Gyökeres keine Garantie, dass es funktioniert. Ja. Am Ende läufst du im Moment wieder mit Martinelli, Saka in die Saison. Du hast Madueke als Backup. Ist der Startspieler eingeplant? Ich weiß es nicht. Für mich das ein bisschen undurchsichtig. Für mich sind sie auf den drei Positionen einfach nicht top. Und trotzdem kriege ich keine richtigen Negativpunkte zusammen. Mein einziger Grund, warum sie Dritter sind, ist, weil ich glaube, dass City und Liverpool einfach besser sind. Sie sind einfach top.
Genau,
top.
Das kann man so sagen.
Und ich möchte gar nicht gegen Arsenal schießen, aber ich glaube, dass sie da den Kürzeren ziehen.
Ja. Ich kann dir eigentlich da gar nicht widersprechen. Also, ich sehe sie einfach als starke Mannschaft. Nur, ich glaube, wir beide denken einfach, dass zwei Mannschaften vor allem noch stärker sind als sie. Und da gehe ich einfach mit. Und bei mir ist Chelsea einfach gerade auch vor ihnen, aufgrund des besseren Transferfensters, aufgrund des Rückenwindes auch bei ihnen. Mhm. Und bei dir auf Platz 3, bei mir auf Platz 4. Aber wir sind uns beide eigentlich einig, dass Arsenal nicht Meister wird, Stand jetzt.
Aber sie sind im Kandidatenkreis.
Ja.
Für mich genauso wie Chelsea. Das möchte ich noch einmal sagen, dass diese ersten vier bei mir im Kopf so nah beieinander sind.
Und man kann ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Man muss ja nicht immer alles hinter verschlossenen Türen nur sagen.
Jetzt kommt's.
Madueke halten wir beide für einen eigentlich eher falschen Transfer. Weil der Mann alleine sehr viel Geld gebunden hat. 60, 70 Millionen Euro. Dass du jetzt auch noch einem 1:1 Rivalen am Ende überwiesen hast mit Chelsea, die ja diese 60, 70 Millionen super gerne annehmen, weil es halt Revenue sind, die jetzt gerade in dem Fenster sofort reinkommen. Du kannst sie sofort verbuchen, die 70 Millionen. Das hilft denen perfekt weiter. Und wir beide sehen nicht, dass Madueke besser ist sofort als Martinelli oder als Saka. Und wenn du wenn du deinen Kader um 70 Millionen erfrischst, dann muss es mit einem Startspieler sein. Und das ist er in unseren Augen gerade nicht. Und das muss man einfach mal so sagen. Für uns ist das im Moment ein falscher Transfer.
Kommen wir später noch zu, wo wir auch einzelne Transfers herausheben. Vielleicht kommt er da nochmal vor, ohne zu viel zu spoilern. Aber jetzt geht's an das wirklich Wichtige. Wir haben Arsenal und Chelsea, dritter, vierter Platz, nur jeweils bei uns getauscht. Bedeutet, der richtige Titelkampf, zweiter, erster, ist mal wieder zwischen City und Liverpool, sagen wir, ist unsere Meinung. Und ich gehe vor, Man City holt es bei mir nicht. Für mich war es die Frage, wird City oder Arsenal Zweiter? Ich habe City davor gesetzt, weil ich ein bisschen mahne, nicht zu vergessen. Arsenal chronisch Zweiter, hinter. City. Die hatten jetzt ein schlechtes Jahr, aber Pep ist noch da.
Das ist die alte Konstellation.
Haaland ist noch da. Bernardo Silva ist da. Das sind dieselben Jungs. Das ist derselbe Trainer. Und ich bleibe dabei, in einem Liga-Wettbewerb klar gegen Pep zu wetten, hat in der Regel halt überhaupt nicht funktioniert. Sie hatten jetzt ein schwaches Jahr, aber Riesengrund dafür war defensive Instabilität, Altersstruktur für mich und Rodri. Rodri ist zurück. Sie haben viele junge Spieler geholt, um dagegen zu wirken. Haben sich auch im Mittelfeld, wo es für mich am dringendsten war, ein bisschen neu aufgestellt. Sie haben einfach die Punkte abgebaut, die zur Schwäche geführt haben. Und ich glaube, wir werden wieder ein richtig gutes City sehen. Und deshalb war es für mich knapp vor Arsenal. Und ich gehe davon aus, dass Isak noch zu Liverpool wechselt. Mhm. Und dann ist es für mich in meiner Welt selbstredend, dass ich die nicht auf Platz 2 tun kann. Das ist fast derselbe Kader wie letztes Jahr. Du hast Salah in Bestform. Und wenn du jetzt noch Wirtz und Isak dazu gibst, was soll ich machen? Bei mir sind sie Erster.
Bei mir ist es genauso. City mit einem guten Transferfenster, muss ich sagen. Mhm. De Bruyne ist zwar weg, aber Reinders und Cherki sehen für mich super stark aus. Reinders könnte diese dringend benötigte Energie im Mittelfeld geben. Die Zweikampfstärke, den Biss, ja, die Laufstärke und so weiter, das könnte Reinders für mich bringen. Cherki sieht überragend aus in der Vorbereitung. Also linker Fuß und das für das Geld.
Ja, das ist schon eklig.
Das ist heute fast nichts mehr, irgendwie, ja, diese 40, 45 Millionen. Deswegen super. Ait Nouri sehe ich eher kritisch, aber gibt natürlich nochmal Tiefe für links, für die linke Schiene. Trafford ist ein guter Backup für einen alternden Ederson im Tor. Nypan, Top-Talent aus Norwegen, kenne ich jetzt auch schon seit mehreren Monaten. Wollte Villa nämlich auch unbedingt haben, Nypan. Einer der umworbensten Spieler auf der ganzen Welt gerade. Hat sich am Ende für City entschieden. Ist ein super solider Mittelfeldspieler jetzt schon. Stark am Ball. Wirklich ein neues Mega-Talent aus Norwegen. Und wir wissen, Ødegaard, Haaland, die haben es richtig drauf, was Talente angeht in Norwegen. Also deswegen, für mich ist einfach die dynamische Offensive mit Haaland als tollem Verstrecker nach wie vor einfach super solide. Und ich glaube, schlechter als Zweiter, Dritter werden sie auf keinen Fall. Und im Moment sehe ich einfach Liverpool noch vor ihnen. Mhm. Wenn der Meister auch noch einen Ishak holt, den für mich gerade besten Stürmer der Welt, er hat schon Ekitike geholt, Wirtz, Frimpong, Kerkesh, die spannendsten Spieler gerade auch in Europa. Ja. Slot weiß, wie es geht, hat den Dreh raus. Das Gerüst steht einfach. Sie haben diesen super tragischen Moment gehabt mit Jota, der leider gestorben ist. Das müssen sie irgendwie wegstecken. Das wird dann natürlich auch noch interessant sein zu sehen, wie sie das machen, ob das irgendwelche Effekte einfach auf sie hat. Super tragisch einfach. Darwin Núñez soll wohl auch noch gehen, vielleicht Richtung Saudi, könnte nochmal ordentlich Geld auch freisetzen. Luis Diaz ist gegangen für viel Geld nach Bayern München, können sie auch nochmal reinvestieren. Mhm. Also deswegen muss ich einfach sagen, Liverpool gerade aufgrund der letzten Saison, aber auch aufgrund des für mich besten Transferfensters aller Zeiten, wird Meister.
Ich wollte noch erst den Vergleich raussuchen. Kannst du dich an das PSG-Transferfenster erinnern, wo sie, ich glaube, Donnarumma, Hakimi und Messi holen?
Ja.
Also wo sie auch so ein
Sergio Ramos
absurdes Angebot aufgefahren haben. Ich weiß nur, wo die alle auf so einem Podest stehen am Mittelpunkt. Und ich dachte, was geht ab? Die werden gewinnen alles und ist jetzt schlecht gealtert. Deswegen würde ich mitgehen, dass Liverpool gerade wahrscheinlich Geschichte schreibt. Und mein Bauchgefühl sagt, wir gucken in 10 Jahren zurück und denken, wie zur Hölle konntest du die alle in einem Sommer holen?
Ja.
Ich glaube, das wird unfassbar spannend.
Ja.
Aber jetzt, falls ihr nicht zugehört habt.
Wir gehen nochmal durch, ne?
Kein Problem, weil wir gehen es einmal durch. Ich mache gerne den Anfang. Und zwar bei mir wird Premier League-Sieger Liverpool. Salah bleibt, Van Dijk bleibt, du hast die wichtigsten gehalten, du hast Top-Spieler dazugeholt. Wie willst du gegen sie setzen? Isak Wirtz machen den Kader nur besser. Für mich Meister. Dahinter ganz knapp City vor Arsenal. Ich glaube, City dürfen nicht unterschätzen. Pep Guardiola ist da, sie haben sich clever verstärkt. Rodri ist zurück. Bei mir werden sie Zweiter, Dritter Arsenal. Wahrscheinlich enttäuschend und vielleicht sogar das Ende für Arteta. Sie müssen angreifen, sind für mich in der Verlosung, aber landen hinter den beiden. Chelsea bei mir macht das Titelrennen komplett auf nur Platz 4. Bei 40 Mann und Chaos kann ich nicht höher gehen.
Aber wir sehen ein Vierer-Titelrennen, ganz kurz, im Moment.
Definitiv. Fünfter Newcastle, best of the rest. Dann habe ich Tottenham auf 6, United auf 8. Die beiden Kellerkinder kommen bei mir zurück. Und auf 7 Aston Villa, das ist bei mir komplettiert. Das Europa League Rennen bzw. der Ausgang.
Meister bei mir, Liverpool ebenfalls vor Man City. Dann kommen die ersten Unterscheidungen mit Chelsea auf Platz 3, die für mich, wollte ich mal ganz kurz einwerfen, gerade ein super Transferfenster haben, weil sie wahnsinnig viele Abgänge haben. Mhm. Also anders als ja auch immer von vielen gesagt, dass sie die ganzen Spieler nicht mehr loswerden. Doch, sie werden die alle los für richtig gutes Geld. Also Dewsbury Hall geht nach Everton für 25, 30 Millionen. Ein Petrovic, zweiter Torwart, geht nach Bournemouth für irgendwie auch 30 Millionen. Also sie kriegen die wirklich alle los. Chukwuemeka nach Dortmund, die werden die alle los für ordentlich Geld. Chelsea wird auf Platz 3 kommen. Arsenal Platz 4, 5. wird Newcastle, 6. Manchester United und dann sehen wir auf Platz 7 Tottenham und auf Platz 8 Nottingham. Die Absteiger sind für mich dann am Ende Brentford, Burnley und Leeds.
Bei mir gehen die drei Aufsteiger wieder runter und das sind die Platzierungen, die am Ende gemessen werden. Aber wir sind noch nicht ganz durch, weil wir machen jetzt im Schnelldurchgang noch unsere Individual-Awards. Ich nenne es mal so, kein schöner Name, aber wir ziehen damit durch. Und ich lasse dich gerne so ein bisschen die Moderation übernehmen, weil wir sind in der Vorbereitung auf meinem Spickzettel hier ein bisschen die Kategorien durcheinander gekommen.
Okay.
Also Chronologie, bitte.
Also nochmal die ganzen schönen kleinen Kategorien, die so ein bisschen das Gimmick sind. Also was für viel einfach spannend ist, vielleicht nochmal neue Namen hören und so weiter, sich nochmal neu einstimmen vor der Saison. Wir fangen an mit dem Spieler der Saison und das ist für mich natürlich eine sehr spannende Kategorie, weil wir auch wahnsinnig viele neue Spieler haben in der Premier League und für mich wird das Ryan Cherki werden von Manchester City, also jetzt
das ist verrückt.
Keiner von Liverpool, kein Stürmer, es wird für mich Cherki werden. Was ich bislang gesehen habe, überzeugt mich blendend, auch natürlich deswegen, weil Cherki für vergleichsweise wenig Geld geholt wurde und einfach eine neue Ära bei City prägen kann, der De Bruyne Nachfolger werden kann, Haaland zuliefert, der könnte absurd viele Scorer sammeln, wenn der konstant vorlegt und trifft. Mhm. Deswegen für mich so ein bisschen Undercover-Pick, aber Spieler der Saison, Cherki.
Finde ich mutig.
Ja.
Finde ich mutig. Ich liebe den Spieler. Ich glaube, der kann Riesenmomente bescheren. Ich finde es trotzdem ein Disrespect gegen Mo Salah, Wirtz und Haaland. Für mich.
Es ist ein Disrespect.
Cole Palmer, also da jetzt Cherki zu nehmen, ist auch heiß. Weil ich sehe auch eine Welt.
Aber so bin ich.
Wo Pep Guardiola mit Kreativspielern eben Sachen macht, die nicht Richtung Spieler der Saison gehen. Aber das nur am Rande. Bei mir ist es Salah. Ich glaube, er ist weiterhin der wichtigste Spieler in der Premier League Offensive bei Liverpool. Sie haben neue Spieler geholt. Ich habe die Testspiele mir angeguckt. Der ist immer noch so wichtig. Der spielt so viele Schlüsselpälle. Ich glaube, Assists und Tore wird er sammeln wie keine Ahnung was. Wird Meister und wird der beste Spieler der Saison. Langweilig, aber wahr.
Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Mo Salah? Also Robin Held wirft ihn einfach mal hier in den Ring. Könnt ihr mal,
besten Spieler der Saison.
Könnt ihr mal nachgoogeln, ob ihr den schon mal vielleicht gehört habt.
Frech.
Trainer der Saison ist wahrscheinlich bei dir Pep, auch ein Undercover-Pick.
Slot.
Meiner ist Régis Lebris. Natürlich an alle französisch Chronisten hier. Régis Lebris. Musste ich einfach mal nehmen, musste ich aussprechen. Ja, immer schon französisch geliebt, auch in der Schule früher.
Ja, das ist klar.
Régis Lebris, das klingt auch wie ein leckerer Käse, oder?
Ja. Wie ein Gedicht.
Trainer von Sunderland und da sie ja bei mir nicht absteigen, wäre das für mich einfach schon quasi es wert, den Mann als Trainer der Saison am Ende auch zu nehmen. Wenn mein Pick quasi eintritt und sie steigen nicht ab, ist für mich Régis Lebris definitiv einer der Trainer der Saison für mich.
Ich hoffe, wir hören den Namen noch richtig oft im Podcast.
Ja, ich will ihn raushauen.
Wir lieben es. Bei mir ist es Eddie Howe. Ich glaube, nach all dem Gegenwind, nach all der Kacke, die passiert ist für Newcastle in diesem Transfersommer, schafft er es, diese Mannschaft trotzdem stabil zu halten und dran zu sein an diesen Top 4, die für mich eben doch deutlich drüber stehen. Ich glaube, dass er Fünfter wird, sich dran hält. Und für mich ist das dann eine unfassbar beeindruckende Trainerleistung. Ich glaube, er hat's drin. Für mich ist Eddie Howe einer der spannendsten und in der nächsten Saison der beste Trainer der Premier League.
Spannend. Auf jeden Fall jemand, dem ich das sehr gönnen würde, weil das, glaube ich, nicht einfach im Moment hat. Torschützenkönig bei mir, Erling Haaland. Bei dir auch.
Sticht.
Brauchen wir, müssen wir nicht drüber reden. Erste Trainerentlassung. Hier wird es natürlich richtig, richtig freundlich. Wir wünschen das keinem, aber es sind halt immer so Kategorien, die meisten einfach fordern und da ist ja auch so ein bisschen Feuer drin. Deswegen auch nicht persönlich nehmen, wenn sie uns gleich zuhören sollten. Lieber Daniel Farke, es könnte sein, laut meiner bescheidenen Einschätzung, dass es sie vielleicht treffen könnte, weil ich Leeds ja auch als Absteiger Nummer 1 sehe. Ich glaube, das dürfte nicht ausreichen wahrscheinlich. Und Leeds, großer Verein, nervöses, tolles Fanumfeld, die aber auch sehr schnell Druck aufbauen. Das ist für mich so ein bisschen prädestiniert für eine heikle Trainersaison.
Natürlich auch kein Hot Take, wenn der Mann schon vor der Saison in der Kritik steht, ne?
Ja, ja, ja.
Aber legitim. Mein Take deckt sich sehr mit deinen Absteigern. Ich glaube, dass Keith Andrews dran glauben muss. Ich bin einfach kein Fan von diesen Inhouse-Lösungen. Ich habe vorhin noch einen sehr positiven Case für Brentford gemacht, weil ich glaube, drumherum funktioniert es richtig gut. Aber sie haben kein richtig angenehmes Anfangsprogramm. Und ich glaube, wenn es nicht läuft, dann hast du einen Trainer, der keine Reputation hat, der neu reinkommt. Da muss ich viel finden. Ich glaube, sie haben es schwierig. Und ich befürchte, dass dann die Reißleine gezogen wird. Keith Andrews, meine Trainerentlassung.
Könnte sehr gut sein, auf jeden Fall auch. Kommen wir zum Transfer der Saison, zum besten Transfer. habe ich mal zwei aufgeschrieben. Ich muss mich halt natürlich gleich für einen entscheiden. Cherki ist ja mein Spieler der Saison. Deswegen, wenn der Mann neu gekommen ist, könnte es einer der Transfers der Saison sein.
Legitim.
Aber Granit Xhaka, der löst bei mir einfach irgendwas aus, dieser Name, ja. Sunderland, unfassbar toller Verein. Leute, es gibt einen großen Streaming-Anbieter, die haben mal eine Serie gemacht, Sunderland Till I Die, ja. Habe ich schon vor vielen Jahren gesehen, auch nochmal geschaut in der Zwischenzeit. Unfassbare Serie. Sunderland ist ein unfassbarer Verein. Tolle Fans, tolle Stadion, tolle Stadt. War ich auch schon, glaube ich. Deswegen Sunderland für mich spannend. Und Granit Xhaka, ich gönne es ihnen einfach so sehr, dass er einschlägt. Und ich sage einfach mal Xhaka, Transfer der Saison.
Finde ich gut. Also brauchst du nicht erzählen als Gladbach-Fan. Ja. Ich verbinde so viel gute Sachen mit ihm. Ich glaube, er ist viel zu gut eigentlich, um einen Premier League-Aufsteiger zu gehen. Für mich war es ein absoluter Transfer-Coup. Deswegen bei mir auch mit dabei. Ich habe auch Sunderland vertreten. Ich glaube, Adingra ist ein Stil.
Oder? War nicht letztes Jahr auch schon Transfer der Saison, oder?
Ich hatte mal den bei Player to Watch dabei.
Ach so, okay.
Aber fand ich auch legitim. Hatte dann wirklich gute Auftritte. Ja. Und ich glaube an den Mann. Das zieht sich durch. Und ich habe ihn mit dabei als wahrscheinlich meine Antwort hier. Aber auch aufgeschrieben, finde ich von dir ein bisschen negativ hier beurteilt. Nørgaard. Ich glaube, unterm Radar Top-Transfer. Wenn wir auch über Preis-Leistung sprechen.
Was spielt der Mann?
Ich glaube, der bekommt seine Minuten. Du hast mit Tsubimendi natürlich jemanden, der eingeplant sein muss für 60, 70 Millionen. Aber ich glaube, der kommt aus Spielzeit. Der ist so gut gegen den Ball. Für mich wird er einfach ein bisschen geschlafen. Seine Defensivarbeit, seine Gewinne, die dann auch zu Kontern führen, mit einzubeziehen. Und ich tue es deswegen. Für mich waren Nørgaard und Adingra in der Verlosung. Aber natürlich bleibt mir treu. Ich gehe mit Sunderland. Adingra wird mein Transfer der Saison.
Okay, sehr gerne auf jeden Fall. Miesester Transfer, schlechtester Transfer von allen. Habe ich auch zwei Namen aufgeschrieben. Aaron Ramsdale, der neue Torwart von Newcastle. Ich sehe einfach den Transfer nicht. Ich sehe ihn nicht. Ist es nur eine Leihe mit einer Option, einer ziemlich hohen Leihgebühr trotzdem. Deswegen, ob man das überhaupt so nehmen kann als valider Transfer. Und Madueke, haben wir schon angedeutet. Müsste jetzt nicht nochmal erklären. Auf jeden Fall gleiche Begründung. Den sehe ich einfach für die Größenordnung, wo er nachher stattgefunden hat, sehe ich den Wechsel einfach im Moment auch noch nicht so ganz. Ich sage Madueke. Mein Tipp ist einfach, dass er nicht so viel Spielzeit bekommt und dann sind natürlich diese 60, 70 Millionen schon extrem viel Geld.
Ja, bei mir steht er auch auf dem Zettel, ist schon durchgeklungen, wir sind kein Fan von dem Transfer. Aber aus Diversitätsgründen gehe ich dann mit meiner zweiten Option und biete euch an Henderson.
Oh.
Es geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich glaube, Nørgaard ist extrem underrated, was der Brentford gegeben hat. Und ich sehe einfach nicht, dass ein Henderson das defensiv in der Laufarbeit, in der Stabilität bringen kann. Für mich ist Henderson wahrscheinlich mehr Trainer als Spieler. Ich glaube nicht, dass er richtigen Impact hat. Und ich glaube, man wird am Ende sagen, also seit diesem Abgang von Liverpool ging es downhill. Ich glaube nicht, dass er noch Premier League Niveau hat. Und ich glaube nicht, dass er Brentford im Mittelfeld richtig stabilisieren kann.
Szenario: Wenn Keith Andrews es nicht lange macht und Jordan Henderson ist da, hat jetzt aber nicht mehr so großen Einfluss auf dem Feld, denkt dann vielleicht das Board darüber nach, einen erfahrenen Champions-League-Sieger und Veteranen an die Seitenlinie zu stellen mit Jordan Henderson.
Das wäre natürlich verrückt, in einer Saison zwei Trainerdebütanten zu haben. Kann es eigentlich nicht bringen. Nee. Aber ich weiß nicht, vielleicht als Co-Trainer, vielleicht holen sie ihn mit in den Staff. Mal gucken, ob er gesund bleibt. Für mich, ich sehe es einfach kritisch. Ich glaube, dass er sportlich nicht die Nørgaard-Lücke füllen kann.
Kann sein. Players to watch. Wir alle haben zwei. Wir machen das etwas schneller als sonst wahrscheinlich.
Okay.
Nicht mehr viel Zeit, auf jeden Fall. Starte ich mit einem Griechen. Ich muss den Namen mal kurz näher ranholen. Ja. Und zwar ist es Karalampos Kostoulas.
Klar.
So, ich merke mir jetzt den zweiten Namen, Kostoulas. Kostet 30 Millionen Pfund.
Brighton.
Und hat Brighton geholt von Piräus aus Griechenland. Ist erst 18 Jahre alt und kostete schon 30 Millionen. Erst 22 Liga-Einsätze für Piräus gemacht, aber ist anscheinend super abschlussstark, gut am Ball, auch eine gute Physis vorne drin und hat auch in der griechischen Liga Top-Werte im Pressing. Und wenn Brighton für einen 18-Jährigen 30 Millionen ausgibt mit ihrem Scouting-System, ne, so wegen Daten, KI und so weiter, da sollte man vielleicht ein bisschen hinhören. Also Kostoulas, meine Nummer 1 bei Brighton, vielleicht schon mal den Namen aufsteigen. Und Nummer 2 ist für mich Chris Rigg. 18 Jahre ebenfalls erst alt, wie bei Sunderland. Letzte Saison, wo sie aufgestiegen sind, 45 Championship-Spiele gemacht mit 18 Jahren. Spielt ZOM, also zentrales offensives Mittelfeld, oder auch ZM, also wirklich in der Zentrale. Super flexibel einsetzbar. Jüngster Torschütze auch der Vereinsgeschichte. Wir haben es gut am Ball, hat einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt, kann man sich sehr gut angucken, läuft gut mit dem Ball, hat die tiefen Läufe auch drin, ist torgefährlich. Und wenn es dann für mich die gute Rolle spielt und dann auch ein Chris Rigg auf die Einsatzzeiten kommt mit 18, ist es, glaube ich, ein ziemlich spannender Spieler.
Es sind verrückt spannende Spieler. Ich bin nur gespannt, wie viel Spielzeit sie bekommen. Also ich sehe es bei beiden
noch kritisch. Letztes Jahr sehr viel, auf jeden Fall.
Brighton auch, bekannt dafür, erstmal Leute langsamer ranzuführen. Stichwort Gruder, den man hier auch hätte nennen können, der vielleicht jetzt in der zweiten Saison durchbricht. Ich glaube nicht, dass er viel Spielzeit bekommt anfangs. Chris Rigg sehe ich anders. Habe ich Bock drauf. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel eingekauft haben im ZM, ZOM-Bereich.
Bellingham ist weg.
Eine Lücke geht auf. Warum nicht?
Neben Chaka.
Sunderland fällt oft. Ich habe richtig Bock
auf den. Da kann man reifen. Oder neben Chaka, da kann man reifen.
Nur.
Ja.
Da kann man nur reifen.
Ja.
Okay, meine Spieler, ich mache es schnell. Bisschen etablierter. Ich gehe mit Dorgu. Ein bisschen United-Aktie muss mit rein.
Verstehe ich.
Ich glaube, er ist gesetzt links. Ich glaube, er macht den nächsten Schritt. Der ist erst 20 Jahre alt. Ich sehe einfach, dass es funktioniert. Er hat jetzt deutlich bessere Mitspieler. Amorim hat eine ganze Vorbereitung mit ihm, wo er dieses gesamte Schienenmodell hoffentlich ein bisschen besser rüberkriegt und das noch besser einbettet mit Amad. Für mich eine richtig gute Flügelzange. Und Odobert. Er hat es mir einfach so angetan in dem Testspiel. Für Tottenham auf der linken Seite hat er so Laune gemacht. Im 1 gegen 1. Schnell, trickreich, temporeich. Für mich fast noch besser gewesen als Kudus in dieser Partie. Und ich glaube auch, er, 20 Jahre alt, wird bei Tottenham richtig Schlagzeilen machen. Jetzt gehen wir noch einmal in die ganz junge Riege. Ich muss das hier reinschieben. Ich weiß, wir sind schon lange dabei.
Ja.
Lohnt sich aber. Max Doman. Ich habe dieses Testspiel jetzt schon öfter erwähnt. Arsenal gegen Tottenham. Der Mann kommt rein für die letzten 20 Minuten.
Weil?
Der ist Rückstand. 0-1 Rückstand.
Ich meine, das war ich ein Verein.
Arsenal. Habe ich vorausgesetzt. Bei Arsenal natürlich völlig richtig. Der ist 15 Jahre alt. Geburtstag 31.12.2009. Damit wir uns alle einmal extrem alt fühlen.
2009.
Und der bekommt im Angriff jeden Ball. Der spielt auf dem Flügel. Die rennen an, Rückstand, Derby, Testspiel. Da sind viele erfahrene Leute auf dem Platz, wie auch ein Ødegaard zu dem Zeitpunkt noch. Und der ist nicht nur gut, schnell, trickreich, sondern spielt sich mit 15 bei Arsenal. Der trifft clevere Entscheidungen und wird gesucht.
Ja.
Der stellt sich auf diesen Platz und zieht die Bälle an und der ist 15.
Ja.
Also ich meine, er ist noch nicht spielberechtigt. Ich habe mich ein bisschen reingelesen. Ja, Vanieri hat damals sein Debüt gegeben mit 15,5, meine ich.
C-Jugend oder so eigentlich?
Reden wir nicht drüber. Ja. Du kannst mit 17 Profivertrag unterschreiben. Du kannst aber dich schon in der Liga registrieren, wenn du 2 Jahre im Verein bist. Also das ist alles ein bisschen tricky. Aber sobald der und Rio Ngumoa, ich glaube, der ist ein bisschen mehr in den Schlagzeilen gewesen, sobald die lizenziert sind, in die erste Mannschaft rücken, ich sehe unfassbares Talent. Ich fand den so gut. Max Doman mit 15 noch beeindruckender. Nguma mit 16 natürlich auch, hat jetzt ein Tor und Assist gemacht im Testspiel. Ey, die sind einfach giftet. Also die beiden Namen wollte ich auch noch mitgeben in dieser Rubrik erweitert.
Hoffentlich werden sie nicht zu früh verheizt. Natürlich haben sie noch sehr viel Profifußball vor sich. Aber ja, überragende Profile jetzt schon, unfassbar jung, unglaublich. Größte positive Überraschung ist für mich Everton, habe ich mal dahingesetzt.
Spannend.
Sunderland mal abgesehen. Everton, für mich sehr gute Transfers. Dewsbury Hall, Tyler Dippling wollen sie haben von Southampton, eins der größten Talente auf der ganzen Insel, haben extrem spannende Spieler nach wie vor auch im Kader, die jetzt natürlich noch mal ein bisschen besser hervorkommen haben, mit David Moyes, einen super Trainer, deswegen einfach mal Everton reingeworfen, größte Überraschung, größter Flop, Aston Villa, haben wir besprochen, ist für mich einfach Stillstand und natürlich auch ein bisschen Emotionalität gerade bei mir da dran.
Fair. Everton sich auch gut, vielleicht so eine Moyes Masterclass, ich bin echt gespannt.
Top 10, Top 9.
Könnte passieren. Bei mir, positive Überraschung, Tottenham sind bei uns beiden Sechster geworden. Kellerkind wird zu Europa als Champions Leagueist. Alles ein bisschen absurd rund um diesen Verein, aber ich glaube, das wird gut. Ich habe Vertrauen in Thomas Frank und die Spurs. Und meine negative Überraschung ist Brentford. Hättest du wahrscheinlich auch nehmen können, bei dir noch tiefer drin. Ich glaube, die werden es richtig, richtig schwer haben.
So Leute, wir sind da. Wir haben es geschafft,
Over.
Das waren alle Kategorien von uns auf jeden Fall. Wieder mal unfassbarer Spaß. Wir kommen wieder in einem Jahr und werden diese
leider
Predictions uns wieder anhören und gucken, wer dann gewonnen hat. Auf jeden Fall müssen wir unbedingt wissen, was denkt ihr dazu? Auch zu unseren Kategorien nachher am Ende. Seht ihr was genauso oder habt ihr was ganz anderes vermutet? Schreibt's gerne in die Kommentare. An alle Neuen, ja, folgt uns sehr gerne überall, wo das geht. Auf Spotify macht die Glocke an, um keine Folge mehr zu verpassen. Auf jeden Fall auch auf YouTube reinfolgen. Die Links dazu gibt's alle in der Folgenbeschreibung. Auf Instagram und auf TikTok habt ihr auch anderen Content von uns in kürzerer Form in Richtung Reels, Beiträge und so weiter und so fort. Da lohnt es sich ebenfalls. Und ansonsten, ja, macht alles, was uns hilft. Bewertet uns gerne, gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Gerade auch auf Apple Podcasts, da haben wir noch etwas wenige. Das kann gerne immer mehr werden. Und ansonsten teilt es auch gerne mit euren Freunden, Bekannten. Ich denke mal, die Premier League ist so spannend wie nie zuvor. Die ganzen Bundesligaspieler, die dahin wechseln. Jeder hat irgendwie einen Bezug. Also wir glauben, dass es auf jeden Fall sehr viele Menschen gerade interessiert. Freuen uns riesig über euer Interesse. Und dann geht's in 2 Wochen ungefähr los mit dem Spieltagsirrsinn und dann wieder wöchentlich für euch Radio England in Videoform. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir heute.
Jeder Spieltag kommt dann. Also dranbleiben, bleibt gespannt. Ich habe richtig Bock auf die Saison und wir freuen uns. Bleibt gesund.
Folgt uns, wo es auch geht und macht's gut. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.
Die neue Folge von Radio England, immer sonntags nach dem Premier League Spieltag. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.